Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
The entire agency cannot be held responsible.
Man kann nicht die gesamte Grenzschutzagentur dafür verantwortlich machen, was der Ex-Geschäftsführer getan oder nicht getan hat. Die Agentur Frontex war und ist traumatisiert. Deshalb müssen wir das Vertrauen erst innerhalb der Agentur wiedergewinnen. Und das Vertrauen von Ihnen. Geben Sie uns dafür bitte etwas Zeit.
Dieses Statement der Interimsdirektorin der EU-Grenzschutzagentur Frontex, Aya Kalnaya, ploppte Ende Mai bei Twitter auf. Ich bin Isabella Kola. Hallo. Und in der Leitung ist Erik Marquardt. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Marquardt, Sie sind asylpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Kurzer Rückblick. Der umstrittene langjährige Ex-Geschäftsführer von Frontex war Fabrice Leggeri, klebte sehr nachhaltig an seinem Stuhl, trotzdem gefeuert Ende April. Was wird ihm denn konkret vorgeworfen?
Ihm wird auf der einen Seite Belästigung vorgeworfen innerhalb der Agentur, auf der anderen Seite eben auch die Verschleierung von Menschenrechtsverletzungen. Aber man weiß nicht so ganz genau, was die Anti-Betrugsbehörde dort herausgefunden hat, weil dieser Bericht geheim gehalten wird, auch so geheim, dass nicht mal wir Abgeordneten ihn anschauen dürfen. Auch das ist ein großes Problem. So eine Agentur muss ja demokratisch kontrolliert werden. Und wenn man dann nicht weiß und nicht genau zumindest, warum der Chef jetzt zurücktreten musste, dann weiß man natürlich auch nicht, was man beim nächsten Mal besser kontrollieren muss als Parlament.
Aber es ging ja nicht nur um Belästigung, sondern es ging auch um die Involvierung von Frontex in illegale Pushbacks, oder?
Genau, ich glaube aber, dass das etwas ist, was den Mitgliedstaaten, zumindest einem Großteil der EU-Mitgliedstaaten, nicht so stark missfällt. Ich glaube sogar, dass diese illegalen Pushbacks leider auch politisch gewollt sind. Und das ist natürlich ein riesiges, auch das größte Problem, dass Leggeri jetzt gehen musste, hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass man diese Belästigungsvorwürfe nicht aus der Welt schaffen kann und dass es dann bei all diesen anderen Vorwürfen selbst für EU-Mitgliedstaaten zu schwer war, ihn zu halten, obwohl er jahrelang ja die Verbrechen, die an den Außengrenzen durch EU-Behörden begangen wurden, verschleiert hat.
Okay, Pushbacks sind nicht so schlimm, wenn wir nochmal aufdröseln, um was es da geht. Da fangen Frontex-Beamte Flüchtlingsboote ab, geben sie an die griechische Küstenwache, die Menschen dann in aufblasbaren Rettungsinseln auf dem Meer aussetzt. Und Frontex sagt dazu: Mein Name ist Hase, ich weiß von nix.
Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also Frontex hat ja viele Einsatzkräfte an den EU-Außengrenzen und wenn man Frontex fragt, kam es dort zu Menschenrechtsverletzungen und für diese Menschenrechtsverletzungen gibt es nicht nur Berichte und Nachweise und Augenzeugen, sondern Videos davon, die aufgenommen wurden. Und wenn man dann eine EU-Agentur wie Frontex fragt, die an den Außengrenzen präsent sind und die Außengrenzen überwachen, dann sagen sie also, ja, wir haben nichts von Menschenrechtsverletzungen mitbekommen, wir wissen von nichts und die EU-Mitgliedstaaten haben das auch jahrelang gedeckt.
Sie im Europaparlament hat Leggeri über die Pushbacks monatelang belogen. Noch heute bezeichnet er sie als legale Abfangaktionen. Sie sitzen ja auch in der Frontex-Untersuchungsgruppe des Parlaments. Wird es rechtliche Schritte gegen Leggeri geben?
Ja, das bleibt abzuwarten. Man kann davon ausgehen, dass er auch zurückgetreten ist, weil er eben die disziplinarischen Maßnahmen vermeiden wollte. Es ist ja so, dass man jetzt sagt, und das klingt auch so ein bisschen nach einem Deal, dass man sagt, also wir müssen jetzt nicht mehr disziplinarisch gegen Leggeri ermitteln, denn er ist ja zurückgetreten und deswegen kann es sowieso keine Konsequenzen mehr haben, wenn wir herausfinden, dass er mehr Fehler gemacht hat, als bis jetzt bekannt sind. Er entzieht sich auch durch den Rücktritt dann der Verfolgung, die disziplinarisch dort möglich ist. Ob es strafrechtliche Konsequenzen gibt, bleibt zu prüfen. Das ist aber auch nicht so leicht, da diese EU-Agentur und auch das Handeln von Leggeri nicht besonders transparent sind. Man kann sich also nicht öffentlich einfach anschauen, was er da wie unterschrieben hat, an welchen Stellen er vielleicht etwas verschleiert hat. Das ist sehr mühsame Kleinstarbeit. Auch deswegen ist es so schwer vom Parlament aus, das alles zu überwachen, besonders auch, weil es eben eigentlich kein großes Interesse bei EU-Mitgliedstaaten, die im Verwaltungsrat sitzen und das Verhalten auch geduldet haben, da kein großes Interesse gibt, das wirklich ernsthaft aufzuarbeiten. Das würde ihnen ja auch auf die Füße fallen, weil sie es eben jahrelang wahrscheinlich wussten.
Dazu passt, dass es Vorwürfe gibt, dass der Umgang mit den Verfehlungen von Frontex innerhalb der EU-Institutionen sehr intransparent ist. Können Sie das als Europaparlamentarier bestätigen?
Ja, also es ist völlig absurd. Wir haben teilweise Anhörungen gehabt, in denen Légerie dann von nichts wusste. Man hat zu konkreten Fällen gefragt, wollte da ins Detail kommen und dann wusste er immer nicht, worüber wir reden, hat teilweise behauptet, das würde alles nicht stattfinden und zwei Wochen später gesagt, ach, das hat ja doch stattgefunden, aber es war alles anders, als sie darstellen. Also, dass eine EU-Agentur sich hinstellt und zum Beispiel in Form von Légerie dann sagt, wenn man fragt, warum landen die Leute denn dann auf seeuntüchtigen Booten im türkischen Gewässern und können keine Asylanträge mehr stellen, dann behauptet er einfach, dass die Menschen freiwillig umdrehen würden, dass sie selbst den Motor abgeschraubt hätten von den Booten, ihn im Wasser versenkt haben, um Griechenland anzuschwärzen. Also wer soll davon ausgehen, dass eine Gruppe von afghanischen und syrischen Geflüchteten auf einem überfüllten Schlauchboot sitzt, nach Griechenland fährt und dann auf der Wegstrecke irgendwie feststellt, dass in einem Plenum herauskommt, Mensch, wir wollten ja eigentlich doch gar nicht nach Griechenland auf diesem überfüllten Schlauchboot fliehen, lasst uns zurückfahren, dann unseren Motor versenken, um etwas gegen Griechenland in der Hand zu haben. Also völlig absurde Notlügen, man würde die keinem dreijährigen Kind glauben, soll sie aber Frontex glauben. Und dass dort insbesondere einige Fraktionen im EU-Parlament dann auch noch versuchen, das so darzustellen, als wäre das realistisch, dass dort eigentlich alles in Ordnung ist an den Außengrenzen, während man tagtäglich wirklich schwerste Verbrechen beobachten kann. Das hat schon also eine wirklich dystopische Situation erzeugt. Man glaubt die Realität kaum noch im Europaparlament, in den EU-Institutionen. Es wird viel gelogen und das macht die parlamentarische Kontrolle leider sehr, sehr schwer.
Wenn wir jetzt mal auf die Zukunft von Frontex schauen, nach dem Rücktritt von Légerie, man hört, dass hinter den Kulissen gerade ein Machtkampf um die Ausrichtung der Agentur und auch um Posten tobt. Was wissen Sie darüber, Herr Marquardt?
Ja, es scheint so zu sein, dass eben einige Kräfte versuchen, genauso weiterzumachen wie vorher, aber mit frischem Personal. Ich kann nur hoffen, dass die EU-Kommission, aber auch die EU-Mitgliedstaaten dort Menschen jetzt endlich in den Verwaltungsrat schicken. Und das gilt auch für Deutschland, die ein Interesse an Rechtsstaatlichkeit haben. Es geht ja nicht darum zu entscheiden, ob Grenzen jetzt offen oder geschlossen sind, sondern es gibt ein klares Frontex-Mandat. Wenn Menschen Asyl brauchen, dann soll Frontex ihnen auch helfen, zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren Zugang zu haben. Wenn dort Verbrecher zum Beispiel Waffen schmuggeln, dann sollen die aufgehalten werden. Es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben, die Frontex hat. Diese Aufgaben wurden demokratisch festgelegt im Frontex-Mandat. Und man kann jetzt nicht so tun, als gäbe es eine große Frage, wie die Agentur ausgerichtet ist. Das wurde demokratisch entschieden und es wäre auch verfehlt, immer weiter so zu tun, als könnte die Agentur einfach machen, was sie will und im Zweifelsfalle wegschauen, wenn es ihnen gerade gefällt.
Grenzschutz ist kein Ponyhof. Der Satz fiel laut Spiegel in der Diskussion um die weiteren Perspektiven von Frontex. Der Neuanfang der EU-Grenzschutzagentur aus Ihrer Sicht mehr oder weniger Ponyhof? Es gibt ja durchaus auch innerhalb der EU-Länder unterschiedliche Fraktionen.
Ja, ich glaube, dass einige Beamte da vielleicht so einen gewissen Reiz spüren, wenn sie sagen, oh, ich bin heute mal besonders hart drauf und an der Grenze, da muss man hart durchgreifen. Also es ist ja völlig klar, dass wenn dort irgendwelche Verbrecher mit Schnellbooten versuchen, Drogen zu schmuggeln, dass man dann irgendwie nicht nur mit einem Funkspruch nett bitten darf, dass sie doch mal bitte anhalten und sich kontrollieren lassen, sondern natürlich muss Grenzschutz immer auch in der Lage sein, durchzugreifen. Aber ich glaube, dass viele Menschen, die dort in Warschau, dort ist das Frontex-Büro zum Beispiel dann zur Verwaltungsratssitzung zusammenkommen, recht lange nicht mehr an den EU-Außengrenzen waren und sich vielleicht auch gar nicht vorstellen können, was dann ihre Entscheidung und das, was sie dort tun, in der Konsequenz für Folgen hat. Also wenn man nachts dann schreiende Kinder auf dem Meer in der Ägäis aussetzt, teilweise dann auch Menschen einfach wirklich ins Wasser geworfen werden. Das hat wirklich aus meiner Sicht auch Anzeichen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ich hoffe, dass diese Leute, die den Rechtsstaat als Ponyhof bezeichnen, indirekt vielleicht auch irgendwann für ihre Äußerung gerade stehen müssen, dass das Konsequenzen hat. Da finden wirklich massive Verbrechen statt und ich finde, man muss auch aufpassen, dass die deutsche Bundesregierung sich dort nicht mitschuldig macht, indem sie weiter wegschaut.
Wann ist die Kuh vom Eis bei Frontex? Sind die personellen Entscheidungen getroffen? Ihre Prognose?
Ich glaube, dass Frontex das große Problem hat, dass diese Agentur parlamentarisch nicht genug kontrolliert wird, dass sie zu intransparent ist, dass aber vor allem die EU-Mitgliedstaaten kein Interesse an einem rechtsstaatlichen Außengrenzschutz haben. Und dann muss man sich entscheiden, muss sich auch die deutsche Bundesregierung entscheiden, ob sie jetzt endlich mal den Ton verändert, ob sie öffentlich auch kritisiert und einfordert, dass dort eben momentan eine schlechte Situation ist, die sich sehr schnell sehr verbessern muss, weil ich finde wirklich diese Mitschuld, die jeden einzelnen Vertreter dort im Verwaltungsrat trifft, die ist schon erheblich. Und ich glaube auch, dass man sich das strafrechtlich anschauen muss. Wenn Menschen von solchen Verbrechen wissen und nichts tun, dann muss es auch strafrechtliche Konsequenzen haben, wenn schon ja keine Mehrheiten für politische Konsequenzen da sind.
Herr Marquardt, vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Griechenland registriert in diesen Tagen einen Anstieg der Flüchtlingszahlen an seiner Grenze zur Türkei. Seit Jahresbeginn sind rund 40.000 Übertritte verhindert worden, sagt der griechische Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos dem Sender Sky Ende Mai. Zimperlich waren die Griechen dabei noch nie, mit freundlicher Unterstützung von Frontex, wie gehört. Und die anderen europäischen Regierungen schauen gerne mal weg. Unsere Korrespondentin Verena Schelter hat für uns hingeschaut.
Es ist der 1. Juni irgendwo an der türkisch-griechischen Grenze. 52 Frauen, Männer und Kinder aus Syrien wollen von der Türkei weiter nach Europa. Doch zuerst müssen sie den Grenzfluss Evros überqueren. Tausende Menschen sind bereits ertrunken bei dem Versuch, auf die andere Seite zu kommen. Die Gruppe wagt es trotzdem. Doch dann stranden sie auf einem kleinen Inselchen in der Mitte des Flusses. Von hier aus geht es weder vor noch zurück. Sie kontaktieren verschiedene Hilfsorganisationen, unter anderem den griechischen Flüchtlingsrat.
Wir haben sofort die griechischen Behörden eingeschaltet und sie informiert, dass sich dort Menschen auf griechischem Territorium befinden, die Asyl beantragen wollen und auch in welchem schlimmen Zustand sie sich befinden.
Erzählt Maria Papamina. Sie ist Anwältin und zuständig für die Rechtsabteilung des griechischen Flüchtlingsrats. Nachdem sie von der Situation am Evros gehört hat, wendet sie sich sofort an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der ordnet noch am selben Tag an, die griechischen Behörden müssen sofort Maßnahmen ergreifen, um die Menschen zu retten. Denn die Zeit rennt. Auf der Insel gibt es kein Wasser, keine Lebensmittel, keinen Unterschlupf. 3 Tage später. Ein Hilferuf per Videonachricht. Die 52 Menschen, darunter Kleinkinder und Babys, sind immer noch auf der Insel. Vor allem den Kindern gehe es sehr schlecht. Einige litten unter Durchfall und anderen Krankheiten.
Die griechischen Behörden sagten uns, sie könnten sie nicht finden, sie könnten sie nicht orten. Trotzdem gibt es 2 Videos, die die Anwesenheit von Männern in Uniform auf der griechischen Seite des Flusses zeigen, die mit den Flüchtlingen sprechen und ihnen sagen, dass sie zurückgehen sollen. Es scheint also, dass die griechischen Behörden sehr wohl gewusst haben, auf welcher Insel die Menschen waren.
In der Nacht zum 4. Juni scheinen sich die Behörden dann endlich doch zu kümmern. Allerdings nicht so, wie es die Menschen auf der Insel gehofft hatten.
Aus unserer Kommunikation mit einem der Flüchtlinge aus der Gruppe geht hervor, dass in der Nacht zum 4. Juni mindestens 6 maskierte Männer in schwarzer Kleidung auf der griechischen Seite des Flusses 2 Boote bestiegen haben und sich mit ausgeschaltetem Motor und ausgeschaltetem Licht der Insel genähert haben.
Dann bricht der Kontakt zu den Flüchtlingen ab.
Einige Tage später haben wir erfahren, dass die Flüchtlinge von diesen Männern auf das griechische Festland gebracht und für einige Stunden an einem unbekannten Ort festgehalten wurden. Dann hat man sie wieder an das Ufer des Flusses gebracht. Sie wurden in Boote gesetzt und zurück in die Türkei geschickt.
Die Menschen aus Syrien sind demnach sehr wahrscheinlich Opfer eines sogenannten Pushbacks geworden. Das heißt, sie wurden zurück in die Türkei gebracht, ohne dass man ihnen vorher die Möglichkeit gegeben hat, um Asyl zu bitten. Das aber ist ein Verstoß gegen internationales Recht und damit illegal. In den vergangenen Wochen habe die Zahl der Pushbacks wieder zugenommen, sagt Anwältin Maria Papamina. Die Schilderungen, auf welche Weise die Menschen zurückgedrängt worden seien, ähnelten sich alle.
Während dieser Pushback-Operationen durch die griechischen Behörden waren sie schwerer Gewalt ausgesetzt. Sie mussten sich ausziehen. Man hat ihnen alles weggenommen, Handys, Schuhe. Und dann, nachdem sie in einem unbekannten, geschlossenen Camp festgehalten wurden, zwingt man sie zurück in die Türkei.
Weil sich das auch unter den Flüchtenden herumspricht, kontaktieren viele Menschen, wenn sie während des Grenzübertritts in Not geraten, lieber Hilfsorganisationen wie den griechischen Flüchtlingsrat. Doch vor allem an der Grenze am Evros können diese nicht viel mehr machen, als ihrerseits die griechischen Behörden zu alarmieren.
Niemand kann sich diesem Bereich nähern, leider. Es ist unmöglich, diesen Menschen anderweitig zu helfen, als bei den griechischen Behörden zu intervenieren oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzuschalten. Wir haben deshalb oft das Gefühl, dass wir nicht genug tun, um diesen Menschen zu helfen.
Denn die Region am Evros ist wie eine Blackbox. Die griechische Regierung hat das gut 200 Kilometer lange Grenzgebiet zur militärischen Sperrzone erklärt. Das heißt, für Journalisten und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen ist es unmöglich, sich dem Übergang auch nur zu nähern und sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Außerdem haben die Behörden das Gebiet in den vergangenen Jahren zu einer regelrechten Hightech-Grenze hochgerüstet. Drohnen und Wärmebildkameras überwachen rund um die Uhr jede Bewegung auf der griechischen sowie auf der türkischen Seite. Brüssel, 12. Mai. In den Räumlichkeiten des EU-Parlaments findet eine Infoveranstaltung zum Thema Pushbacks statt. Einer der Redner ist Yassinos Apostolopoulos von der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans. Er leitet die Such- und Rettungsaktionen an Bord eines privaten Seenotrettungsschiffes im zentralen Mittelmeer.
Was gerade in Griechenland passiert, ist, dass Migranten unabhängig voneinander an den griechischen Küsten ankommen. Die griechischen Behörden registrieren sie nicht, setzen sie an geheimen Orten fest und konfiszieren ihre Habseligkeiten, hauptsächlich Handys und Pässe. Dann bringen sie sie auf Schiffe der Küstenwache, setzen sie auf Schlauchboote ohne Motor und lassen sie schließlich ohne Lebensmittel und Wasser im offenen Meer zurück.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk hat seit 2020 bis Anfang dieses Jahres 540 Pushback-Fälle dokumentiert. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weitaus höher liegen, denn offizielle Daten darüber gibt es nicht. Hilfsorganisationen und Journalisten nehmen Aussagen von Betroffenen auf, gleichen diese mit Angaben anderer Migranten ab, die bei dem jeweiligen Zwischenfall dabei gewesen sein sollen, und werten Handydaten, Fotos und Videos aus. Die zuständige EU-Innenkommissarin Ylva Johansson äußert regelmäßig große Besorgnis. Nach besonders schockierenden Enthüllungen von Lighthouse Reports im vergangenen Herbst hat Johansson die griechische Regierung dazu aufgerufen, die Vorwürfe zu untersuchen. Daraufhin hat der zuständige Migrationsminister Notis Mitarakis versichert:
Ich habe EU-Kommissarin Johansson gestern gesagt, dass die griechischen Behörden solche Behauptungen selbstverständlich untersuchen werden. Jeder geltend gemachte Anspruch wird von der Justiz und von unserer internen Revision untersucht.
Etwa 3 Monate hat die griechische Behörde für Transparenz ermittelt, mit dem Ergebnis:
Bezüglich des Inhalts der Veröffentlichung von Lighthouse Reports wurden die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen über informelle Zwangsrückführungen nicht bestätigt. Da sich nach Abschluss des Untersuchungsverfahrens und der Laboruntersuchung des relevanten Materials keine Anhaltspunkte ergeben haben.
Damit ist Athen seiner bisherigen Linie treu geblieben. Es wird weiterhin geleugnet, dass Pushbacks stattfinden. Griechenland ist einer der wichtigsten Einsatzorte von Frontex. Knapp 600 Beamte patrouillieren im östlichen Mittelmeer entlang der griechisch-türkischen Grenze im Rahmen der Operation Poseidon. Nach jüngsten Recherchen verschiedener Medienhäuser, darunter auch der Spiegel, soll Frontex das illegale Zurückdrängen von mindestens 957 Migrantinnen und Migranten nicht nur gedeckt haben, sondern soll teilweise auch aktiv daran beteiligt gewesen sein. Doch es waren nicht die Medienberichte allein, die zum Rücktritt von Frontex-Chef Fabrice Leggeri geführt haben, sagt Mariana Gliatti.
Sondern auch die Aktivierung aller anderen Mechanismen, der Frontex-Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments, der Europäischen Behörde für Betrugsbekämpfung und die Tatsache, dass das Thema ganz oben auf der Tagesordnung von praktisch allen Überwachungsinstitutionen in Europa stand.
Gliatti ist Juristin für internationales und EU-Recht und forscht an der Universität Leiden in den Niederlanden. Schwerpunkt ihrer Studien? Frontex. Vor allem ein Bericht der EU-Aufsichtsbehörde für Betrugsbekämpfung, kurz OLAF, sei ausschlaggebend gewesen. Darin werden angeblich mehrere Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch griechische Grenzschutzbeamte und Frontex in der Ägäis aufgedeckt. Außerdem sollen 3 hochrangige Beamte der Agentur wichtige Beweise manipuliert oder verschwiegen haben. Olaf hatte sogar die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den damaligen Direktor Legerie empfohlen. Allerdings ist der Frontex-Verwaltungsrat dieser Empfehlung nicht gefolgt. Problematisch sei aber vor allem, dass der Umgang mit den mutmaßlichen Verfehlungen durch Frontex innerhalb der EU-Institutionen nach wie vor sehr intransparent sei, sagt Liatti.
The Olaf Report is not made public.
Der Olaf-Report ist immer noch nicht veröffentlicht, weder für die breite Öffentlichkeit noch für die Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments. Nicht einmal die EU-Abgeordneten dürfen also lesen, womit die Frontex-Beamten belastet werden. Und ich erinnere daran, dass dieser Bericht von der EU-Behörde für Betrugsbekämpfung ist. Wir haben also noch einen langen Weg vor uns.
Dass sich durch den Rücktritt Legeries nun tatsächlich etwas ändert bei der Europäischen Grenzschutzbehörde, davon ist Rechtsexpertin Liatti nicht überzeugt.
Wir brauchen strukturelle Veränderungen. Was unter Fabrice Legerie geschah, spiegelt systemische Probleme und politische Entscheidungen wider. Das war nie wirklich nur das Werk einer einzelnen Person. Jetzt müssen wir sehen, ob den Worten Taten folgen für einen Kulturwandel.
Frontex und Europa könnten den Moment für einen Neuanfang im Umgang mit Migranten im Mittelmeer nutzen. Wirklich optimistisch, dass das passieren wird, ist die Juristin allerdings nicht.
Illegale Pushbacks in Griechenland, der Skandal um Frontex, das war Verena Schelter. Hören Sie auch gern einen weiteren Weltzeit-Podcast. Aufrüstung im Mittelmeer, Krieg gegen Menschen auf Schlauchbooten. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.